wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Viel Inhalt. Wenig Masse.
Herzlich willkommen zu Football Quark in der Früh. Preview-Folge der Week 13. Mein Name ist Torben Dill. Dieser Podcast heißt Football Quark, viel Inhalt, wenig Masse. Mir gegenüber sitzt jetzt wieder per Restream zugeschaltet Tobias Dannenberg. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Moin, moin. Heute ohne Kaffee, ne? Ich kann kotzen.
Ja, aber echt?
Das ist, ja, Mann.
Das ist traurig.
Das ist sehr traurig. Musst du jetzt den Kaffee vor der Nase. Egal. Auf jeden Fall, wir haben eine Kaffeemaschine. So eine, diese Suchmaschine.
Ach, echt? Okay.
Danke dir.
Info.
Danke dir. Eine Siebmaschine oder halt die French Press, die ich benutze. Und die zu der Siebmaschine gehört halt auch die Mahlmaschine. So. Und ja, die war meiner Frau irgendwann zu klobig. Die stand im Weg. Und sie so, keine Sorge, Tobi, ja, ich werde immer, weil ich habe eigentlich immer mir den Kaffee gemahlen und dann direkt in die Siebmaschine. Aber die ist ja jetzt nicht schön genug. Das zerstört ja die Ästhetik der Küche. Ja, passt nicht zur Einrichtung.
Ja, absolut. Deswegen,
Tobi, keine Sorge, ich werde immer Kaffee mahlen und immer in so einer fetten Box genug Pulver haben. Ich kümmere mich da nicht drum. Ich habe da keinen Bock drauf. Mich stört das nicht, wenn das hier steht. Wir haben genug Platz. So, heute Morgen, ich gucke rein. Riesenbox mit Kaffeepulver.
Hast du sie geweckt? Von der Arbeit zurückzitiert und gesagt, genau. Was ist hier los? Hallo, du hast einen Job. Du hast eine Aufgabe.
Ja. Ja.
Nee, aber ich bin da auf der Seite deiner Frau.
Ich hänge an meinem Leben.
Ich finde, dass man... Bin da auch bei der Ästhetik. Und ich halte deine Annahme, dass es nicht im Endeffekt an dir hängen bleibt, einfach für naiv.
Ja, ist absolut naiv. Aber du hättest es besser wissen können. Ja, es wäre aber auch naiv zu glauben, ich hätte irgendeine Sprache recht, wenn es darum geht, ob da die Maschine steht. Also,
so ja, genau. Das sind zwei naive Thesen.
Ja, also, aber halt kommst du auch nicht raus aus der Geschichte, ne? Also so oder so, du bist der Verlierer. Egal, ich habe jetzt keinen Kaffee, ich habe nur einen Tee. Das nervt mich gerade. So
ist aber Tee ist auch gut.
Ja, Tee ist auch gut.
Tee ist auch gut, Tobi.
Ja, und der macht
voll. Das ist wie wenn die Kinder, kennst du diese Trolleys? Trolleys an Süßigkeiten? Alle haben Haribos und du kriegst dann so Trolley-Süßigkeiten. Die sind auch lecker.
Ja, die sind ganz toll. Ganz toll. Nee, aber ich habe hier so einen schönen New York Chai und ich glaube, das ist heute das einzig Gute, was aus New York kommt.
Also beide New York Teams haben letztes Wochenende gewonnen.
Ja, nein, ja, haben sie nicht. Doch, haben sie.
Die Jets und die Giants haben beide gewonnen.
Du hast völlig recht.
So. Es war so ein richtiger Reflex gerade. So. Nein, haben sie nicht.
Nein. So, warte, bevor ich jetzt diesen schlechten New York Chai-Witz hier bringe, muss ich mal kurz gucken, ob ich auf... Naja, okay, hier kann ich es bringen. Ja, okay. Und das andere Team finde ich gerade nicht. Egal. Ja, okay, cool, kann ich bringen.
Ja?
Ja, schon mal abgesichert.
So. Ja gut, aber die Knicks waren übrigens in der NBA letztes Jahr auch nicht schlecht. Die waren in den Playoffs. Ist für ein New York-Team nicht übel.
Ja, New York hat ja immer noch die Yankees. Ich keine Ahnung, ob ich bin absolut nicht im Baseball. Ich weiß nicht, ob die gut waren oder so gut sind. Und ich weiß nicht, warum Baseball Yankees ist.
Das weiß ich auch nicht. Aber die Yankees sind da, glaube ich, eigentlich immer relativ gut. Also so sagen wir, auf Dekaden gerechnet sind die Yankees immer ganz gut.
Ja, aber ob sie gerade, also gut, dass wir hier nicht über Baseball Bescheid wissen müssen. Okay, Tom.
Das ist richtig.
Wollen wir loslegen?
Wo waren wir gestern? Tobi und ich sind jetzt hier auch einfach in der Dauerverbindung. Das ist eigentlich ganz witzig, weil wir von 22 bis 0 Uhr am Dienstag aufgenommen haben, dann gestern den ganzen Tag zusammen Auto gefahren sind und jetzt morgens früh den Donnerstag wieder zusammen starten.
Man könnte meinen, das wäre unser Hauptjob hier. Wirklich, ey, 22 bis kurz nach 0, dann 8 Uhr abgeholt, um 8 Uhr zu Hause gewesen, den ganzen Tag im Auto gesessen. Ja. Aber wir sind natürlich nicht nur durch die Gegend gefahren.
Ja, doch, wir haben ein bisschen Sprit verjagt einfach.
Ja,
so, ne? Einfach, ja.
Wäre auch nett. Dann sind wir das, das Podcast-Mobil, das Podmobil. Dann schalten wir immer live aus. Das wäre doch mal was.
Ja. Ja, das ist leider aber in Deutschland mit der Internetverbindung, glaube ich, nicht möglich.
Ja, du hast recht. Oh, wir sind hier zwar gerade irgendwie in der Nähe von Hannover oder was weiß ich, aber auch kein Netz. Ja,
aber es ist halt Hannover. Weg. Es ist halt nur Hannover. Ne?
Ja, also,
es ist
nur Hannover. Das ist noch Provinz.
Das reicht halt noch nicht. So.
Oh Mann, ey. Nee, wir waren in Düsseldorf und wir hatten ein sehr, sehr, sehr tolles Gespräch. Ich weiß nicht, wie viel du verraten willst, aber es ging auf jeden Fall um unsere Reihe mentaler Leistungsdruck im Sport. Ne?
Genau, wir haben uns da mit Miriam Kohlhaas getroffen. Das können wir ja auch schon sagen, weil das war gestern in unserer Instagram-Story. Waren da auch bei ihr zu Hause, was total cool war, wenn man irgendwo zu Hause ist, dann gibt das halt auch nochmal gleich ganz andere Einblicke. Und ja, man hatte gleich so eine Gesprächsverbindung in irgendeiner Form. Und es war ja total cool, den Podcast vor Ort zu dritt aufzunehmen. Weil man einfach ein anderes Sprachgefühl hat, finde ich. Und der Podcast kommt morgen früh um 6 raus. Hört ihn euch an. Der ist verdammt gut. So viel kann ich sagen.
Er ist verdammt gut. Das können wir sagen. Also, er ist ja nicht verdammt gut, weil wir dabei waren, sondern er ist verdammt gut. Weil Miriam Kohlhaas das hervorragend gemacht hat und wir sehr viel Spaß hatten in der Runde.
Ja. Richtig.
Also es ist jetzt nicht arrogant und Eigenlob, sondern unser Gast war einfach super. Wobei streng genommen war er nicht unser Gast, sondern
wir waren ja ihr Gast.
Wir waren ja da. Unser Podcast-Gast und wir als Gäste bei ihr zu Hause, wo wir diesen Podcast mit unserem Podcast-Gast aufgenommen haben. So.
Was ich halt faszinierend fand, war, dass sie was wir sagen müssen, also die Qualität des Podcasts könnte vielleicht herausstechen. Also wir haben auch mal ein bisschen in Technik investiert. Aber dass wir das Ganze, wenn wir solche Menschen auch besuchen, natürlich auch vernünftig aufnehmen können. Was aber krass war, was Miriam halt total cool rübergebracht hat, sie bringt halt teilweise so richtig viel Wissen in Nebensätzen und so richtig viele total interessante Dinge, die sie einfach so nebenbei erwähnt, was man so macht. Und man hat nicht das Gefühl, das ist so ein auswendig gelernter Vortrag, wenn man mit ihr spricht und nach dem Motto so, ja, ich muss noch 3.1 abarbeiten, das muss ich jetzt hier noch erwähnen, weil das machen wir auch immer, sondern es war halt einfach ein Gespräch. Ja. Und das war total schön und total angenehm und deswegen freut euch auf die Folge. Also die lohnt sich.
Absolut.
Also soweit können wir uns aus dem Fenster lehnen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt hier mal mit der NFL langsam an.
Ja. Wobei, willst du nicht noch eine ELF-News erzählen? Ich meine, die trifft dich ja persönlich.
Die trifft mich tatsächlich persönlich. Dave Likens ist nächstes Jahr DC bei den Breslau Panthers. Oder Wroclaw Panthers. Ja. Also für die Lions ist das für die New Yorker Lions ist das ein Riesenverlust. Ich habe selber unter ihm gespielt. Also für mich ist es auch ein Verlust, weil der Typ einfach ein krasser Defense-Coordinator ist und ein krasserer Mensch. Auch da ist es beeindruckend. Du kommst hin, zu den Lions, denkst, ja, du hast schon ein bisschen was über Football gehört und hast auch schon mal unter amerikanischen Coaches trainiert und hast auch schon mal unter deutschen Coaches trainiert und glaubst halt so, ja, okay. So ein bisschen weißt du, was du tust. Und dann unterhältst du dich mit ihm über die Defense und findest ganz neue Aspekte im Game und ganz neue Herangehensweisen und Kombinationsmöglichkeiten. Und dieser Typ ist meiner Meinung nach einer der besten DCs in Europa. Und das über Jahre. Die Defenses, die er auf die Platte gebracht hat. Also jeder muss sich einfach, guckt euch einfach den German Bowl 2019 an. Und gegen die Schwäbischer Unicorns, die sich zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 42 Punkte im Schnitt gemacht haben. Wie er unsere Defense da eingestellt hat und gecallt hat. Und wie sich auch die Stärke der Defense innerhalb des Jahres entwickelt hat. Also er ist unglaublich gut darin, auch sein Personal kognitiv nicht zu überfordern mit seinem ganzen Wissen. Und unglaublich toller Coach, unglaublich toller Mensch. Ist auch einer von den Coaches, wo man halt weiß, okay, da gibt es hier nicht nur die Starter, sondern der findet für jeden eine Rolle und findet und schätzt diese auch wert. Deswegen, man kann Breslau nur beglückwünschen.
Ja, das denke ich auch. So. Wie lange war er bei den Lions, weißt du das?
Also 9 Jahre.
9 Jahre.
Okay. Und das waren, glaube ich, auch die erfolgreichsten 9 Jahre, die man so haben kann.
Ja. Das ist eine lange Zeit. Aber ich glaube, das war's, was jetzt großartig passiert ist zwischen unseren letzten beiden Folgen. DFL, ELF technisch. In der NFL ist auch nicht so. Adrian Peterson hat mit den Seattle Seahawks
Das,
gesigned, habe ich mir
also
rausgeschrieben.
das ist hier mein Punkt. Also den
Das
werde
ist.
ich, das muss man hier erwähnen. Adrian Peterson, ja, natürlich, also leistungstechnisch ist das hier natürlich kein Punkt mehr, ne? Aber ist jetzt, glaube ich, sein sechstes Team.
Ja.
Mittlerweile.
Ich
Schon,
bleib
ist schon
dabei.
irgendwie krass.
Geh in den wohlverdienten Ruhestand. Aber du hast es schon mal gesagt. Ja, solange er sich noch fit fühlt und glaubt, er packt
Ja.
das noch. Aber. Das Thema hatten wir gestern auch. Man muss auch gucken, wo ist der Punkt? Wo sage ich jetzt, jetzt reicht's? So, jetzt muss ich aufhören, weil es geht nur noch bergab oder ich habe nicht mehr, na, die Zeit ist es in seinem Fall wahrscheinlich nicht, aber ich kann nicht mehr auf dem Niveau mithalten. Ne? Also, sollte ich jetzt vielleicht aufhören, auch wenn ich vielleicht noch fit genug bin, aber ich einfach aufgrund meines Alters nicht mehr so fit sein kann wie andere jüngere Spieler und Running Back ist nicht Quarterback, also kommt mir jetzt nicht mit Tom Brady's 44, so Running Back und Frank Gore ist aber
Frank
auch
Gore.
schlechter geworden zum Ende hin. So, ne? Es
Oh
ist
ne, also
einfach.
zum Ende hin hat er nochmal richtig aufgeholt. Der war zwischenzeitlich mal so 2, 3 Jahre nicht gut,
Ja,
aber dann
gut.
zum Ende hin hat er wieder ein bisschen, hat er bis ein paar Yards wieder gemacht.
Ja, gut, okay. Ja, weil bei den Jets halt nur Frank Gore war.
Ja,
So.
genau.
Da ging es über
Also.
Volumen. Über Volumen.
Ja.
Nein, aber irgendwann ist, glaube ich, der Punkt. Aber mal gucken, vielleicht findet er ja bei den Seahawks nochmal sein Frank-Gore-Momentum und steppt nochmal so ein bisschen ab.
Ich glaube, die Seahawks sind nicht, also meine persönliche Einschätzung ist, die Seahawks sind nicht der Ort, wo du deinen Frank Gore-Moment findest.
Naja, New York, also New York, Frank Gore hat seinen Frank-Gore-Moment bei den New York Jets gewonnen, also who knows. Aber
Ja.
ja. Egal, er hat auf jeden Fall mit den Seattle Seahawks gesigned. Freut mich, ihn hier noch rumlaufen zu sehen, aber ist
Machen wir uns
jetzt.
nichts vor, diese News, weil es Adrian Peterson ist
Ja,
das eine News.
sonst wäre das
So von
keine
der
News.
Leistung her der letzten 2, 3 Jahre wäre das keine News.
Ja.
So,
An alle Jüngeren oder die neu im Football sind, ich kann immer nur wieder an euch appellieren: Schaut euch alte Vikings-Videos von Peterson an. Das habe ich nicht zum ersten
Ist
Mal
so.
gemacht, aber das werde ich immer wieder machen, solange dieser Name hier auftaucht und vor allem solange
Ist so.
er mit Zweifel auftaucht, ja, weil es ist einer der größten, der jemals beigelaufen hat. Na, also.
Absolut. Und das muss man halt tatsächlich einfach so sagen. Aber ich würde sagen, das war's mit den News.
Ja, auf jeden Fall.
Oder?
Ja, ich
An
habe.
dieser Stelle, Werbung 1, american-footballshop.de. Quark 10, 10% sparen auf alles außer Feldtore und Wide-Helme. Deswegen, wenn ihr jetzt im Onlineshop von american-footballshop.de noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, könnt ihr mit Quark 10 natürlich 10% auf dieses Weihnachtsgeschenk sparen. Deswegen viel Spaß, Quark 10 nicht vergessen. Werbung Ende. Preview.
Alles klar, nice. Kommen wir zum Donnerstagspiel. Diesmal Singular, also es ist nicht Thanksgiving. Das heißt, wir haben nur ein Spiel. Und das ist Dallas Cowboys gegen die New Orleans Saints. Und weißt du was? Scheiß drauf. Ich habe echt überlegt, wo ich mein Ü-Ei platziere. Ich platziere es einfach hier. Ich tippe hier auf die Saints.
Oh,
Ja, mit dem
das ist
Bauch haben wir
hart.
eins. Das ist tatsächlich hart. Und ein Ü-Ei ist ja auch immer eine Art wie eine Overreaction. So, man glaubt nicht so richtig dran, aber man sieht irgendwas, dass es klappen kann. Und bei den
Also
Cowboys, ja.
ich glaube an meine UIs eigentlich meistens.
Ich,
Also.
ich, ja, komm, lass mich jetzt schlechter stehen. Auf jeden Fall, sie hauen ja auch oft, also tatsächlich hauen sie ja auch oft hin, man ist ja überrascht, aber das ist momentan auch kein Wunder. Momentan ist es ja der halbe Spielplan ein Ü-Ei, ein potenzielles zumindest. Nein, aber
Ja.
die Cowboys, die haben Lamb und Cooper wahrscheinlich back. Ich glaube,
Ja.
die haben sie sogar, ich glaube, das ist relativ safe. Gallup spielt auch, also die haben ihre Top 3 Receiver, das macht mir natürlich ein bisschen
Erst
Sorgen.
zum dritten Mal in dieser Saison.
Ja, ist krass, ne?
Also.
Aber das Running Game ist so ein bisschen am Struggle mit Pollard und Elliott und ich glaube, das brauchen sie. Klar wird jetzt ein bisschen Druck vom Running Game genommen, weil das Passing Game wieder on fire sein kann.
Ja.
Aber ich finde die Saints Defense nicht so schlecht, wie es aussieht. Die Offense tut der Saints Defense halt keinen Gefallen. Wenn du die ganze Zeit in schlechten Field Position startest, die ganze Zeit auf dem Feld bist, dann kannst du halt auch nicht performen. Also täuscht es so ein bisschen. Ich finde diese Defense immer noch gut. Ich finde auch immer noch die Run Defense gut. Bei den Saints sind auch wieder Kamara und Ingram back. Und wenn du Kamara hast, hast du vielleicht die Waffe, die ausreicht, um mit dieser Offense genug Feuerpower zu entwickeln, damit deine Defense am Ende das Spiel gewinnen kann. Und die Cowboys Offense haben gestruggelt. Sie haben in letzter Zeit viele Spiele gewonnen, nur weil jetzt ihre verloren. Gewonnen wäre
Sie
kein
haben
Punkt.
31 Punkte gemacht
Und
in der letzten Woche.
ja, trotzdem. Aber ich halte die Saints Defense besser als die der Raiders. Und sie haben trotzdem verloren. Also von daher Kamara, Ingram wieder da, das ist der X-Faktor. Aber machen wir uns nichts vor, ich brauche ja auch ein Überall. Aber ich halte es für möglich. Ja. Die Cowboys müssen jetzt erstmal wieder zeigen, dass sie das Team sind, von dem wir geglaubt haben, dass sie es sind.
Sie also ich muss halt sagen, ich halte die Saints sind immer ein guter UI-Spot.
Auf jeden Fall. So,
weil sie halt wirklich Teams halt mit ihrer Defense schlagen können. Aber was mich davon abgehalten hat, dass wir als UI zu setzen, ist, dass die Saints ja nur noch im vierten Quarter scoren, wenn das Spiel schon vorbei ist. Also, wenn Trevor Siemian die ersten drei Quarter nicht auf dem Feld ist, irgendwie, ja, dann gewinnen sie auch nicht gegen die Cowboys.
Aber ich hoffe, dass
die Cowboys zu aggressiv.
Ich hoffe einfach mal auf diesen, oh, erster QB-Start seit langem, Taysom Hill, er wird jetzt gut genug performen.
Ja. Ich glaube, da. Ja, das ist dann auch die wahrscheinlichere Variante, weil mit Trevor Siemian gewinnen sie das Spiel nicht. Also, ich sage Sieg Cowboys. Ja. Um das hier nochmal deutlich zu machen. Ich glaube nicht an dein Ü-Ei.
Ja, ich. Naja. Aber Saints sind halt immer so ein verlässlicher Ü-Ei. Hast du recht. Geht immer mal. Aber 0-4 mit Trevor Siemian. Also ich hoffe, dass Taysom Hill startet, sonst ja, struggle. Okay, kommen wir zu den Sonntagsspielen. Die Tampa Bay Buccaneers gegen die Atlanta Falcons. Ist nicht so schwer, oder?
Das ist tatsächlich, das ist so ein Spiel, wo man so sagt, so ja, okay. Nur die Bucks haben hier was zu verlieren. Ah. Aber man versucht ja natürlich immer Punkte zu finden. Was könnten die Falcons aufs Feld bringen,
Patterson.
um die Bucks vor Probleme zu stellen? So. Und dann landest du halt bei den Falcons bei Cordarrelle Patterson und bei Kyle Pitts, ja. Aber die bewegen sich halt alle in dieser Range, wo die Front 7 der Bucks halt agiert. So kurze Routen oder selber laufen. Die greifen jetzt nicht aggressiv die Secondary sozusagen an. Und deswegen muss ich halt leider sagen, dass ich keinen Punkt für die Falcons sehe und einfach sage, dass die Bucks gewinnen. Und eigentlich müssten sie auch deutlich gewinnen.
Eigentlich, ja. Und die Buccaneers, die haben ja nun mal auch gezeigt, wir können auch gegen Tom Brady gewinnen.
Wir können gegen Tom Brady gewinnen. Wenn wir den einfach, wir changen einfach, wir spielen jetzt hier einfach und sagen, ja, okay, Matt Ryan, komm mal rüber, wir gewinnen auch mit dir.
Nee, aber das ist, du musst metaphorischer denken, ja. Ich meine damit, wenn Tom Brady so schlecht spielt, dass er gegen sein Team spielt, dann gewinnen sie trotzdem. Ja, nein, ich habe einfach nicht versprochen, Mann. Auf jeden Fall, sie können auch gewinnen, wenn Tom Brady nicht allzu gut spielt. So, dann ist Fournette da, macht drei Rushing-Touchdowns und die Defense spielt überragend. Na, sie können auch auf diese Wege gewinnen. Es ist nicht nur Tom Brady. Und eine Overreaction, die nicht so eine Overreaction war, von ESPN, ja, die Buccaneers spielen besser, wenn Brady schlecht spielt. So, und da stand das. Wir haben ja immer so Overreaction oder not an Overreaction. Und das war tatsächlich not an Overreaction. Das stimmt vielleicht ein Stück weit. Wenn die Buccaneers nicht das Gefühl haben, sie müssen sich auf den alten Mann verlassen, sondern der alte Mann spielt gut, aber muss vielleicht auch ein Stück weit nur managen und das Team funktioniert trotzdem, Buccaneers natürlich ideal. Vor allem auf lange Sicht gesehen, weil
richtig, so motiviert Tom Brady ist. Ja. Das ist halt auch das bessere Zeichen. So, das muss man auch fürs Team gesehen. So muss man es vielleicht auch mal sehen.
Ich habe hier gerade nebenbei was gegoogelt, weil ich habe was Witziges heute Morgen gelesen, oder gestern Abend, ich habe kein Zeitgefühl gerade, dass Arthur Smith sagt, Cordarrelle Patterson stellt ja auch auf Safety im Depth Chart, und dann war da so ein Screenshot von dem Depth Chart der Falcons, und dann stand er da wirklich als Backup Safety, und das wäre natürlich die Krönung, wenn der jetzt auch noch beide Richtungen spielt. Bei ESPN stand da schon mal nicht, ich habe hier gerade den Falcons, das Falcons Roster, was noch?
Ja.
Ist ja so
witzig, aber das, ne? Das wäre halt schon.
Das steht halt da wirklich witzig. Auf der offiziellen Falcons-Seite. Starting Safety sind Eric Harris und Doran Harmon. Dann Backup von Harris ist Hawkins. Backup von Harmon ist Grant. Und Backup von Harris ist Patterson. Das heißt, der ist da jetzt als Kick-Returner, Safety. Und als was steht da in der Offense? Backup Running Back. Aber er steht nicht als Receiver drin. Das macht ja alles gar keinen
Sinn. Ja, das ist ja albern. Das ist
ja albern.
Richtig, also, weil.
Aber er steht drin als Safety.
Aber es ist schon gut witzig. Also wenn der beide Seiten spielen darf in der NFL, dann kriegt er für mich auch den Player of the Year Award so ungefähr.
Der letzte Falcons-Spieler, an den ich mich da erinnern kann, ist Deion Sanders, der da war. Der hat auch beides mal gespielt. Aber ich weiß gar nicht, ob nur für die Falcons oder auch für die Cowboys. Egal, er hat auf jeden Fall mal beide
Richtungen gespielt. Das weiß ich auch nicht. Ja, aber okay. Das kannst du in der NFL halt nicht bringen. Aber es ist einfach richtig witzig.
Es ist schon wild, ja. Okay, nächstes Spiel. Arizona Cardinals gegen die Chicago Bears, und ich glaube, das ist, also, Torben. Hast du irgendeinen Punkt für die Bears?
Mooney.
Ah, okay.
Mooney. Das war's leider. Okay. So, und ist das Ding ist, wenn du nur eine Waffe hast, sozusagen, weil Allen Robinson und so, und Kmet, ja, das ist alles, passt alles irgendwo nicht dieses Jahr. Ne? Oh, Kmet. Bei Robinson weiß ich, ja, Kmet ist schon gut, also ist solide, aber ist jetzt noch, finde ich, nicht der Unterschiedsspieler. Ich sehe Kmet ungefähr, und das ist eine Steigerung, auf einem Level von Jack Doyle von den Colts. Und ist Jack Doyle von den Colts der Unterschiedsspieler? Weiß ich nicht. Er ist gut, er ist solide, aber er ist, finde ich, jetzt nicht Tier 1 Tight End.
Er ist auch nicht Darren Waller. Er ist nicht Darren Waller, genau. oder Kittle.
Genau, und richtig. Und Tier 2 ist er meiner Meinung nach auch einen Schritt von entfernt, aber ein guter Tier 3 Tight End. Und das ist bei Kmet halt schon eine Entwicklung.
Mit Potenzial nach oben auf jeden Fall.
Genau, mit Potenzial nach oben, weil der ist ja immer noch jung. Und Tight Ends brauchen ja auch eigentlich normalerweise so ein bisschen, bis sie in der Liga ankommen. Deswegen ist die Entwicklung ja total gut. Aber es reicht nicht für einen Sieg gegen die Cardinals.
Nee, absolut nicht. Vor allem die Cardinals sind, glaube ich, auch also Nummer 2 oder Nummer 1 gegen Tight Ends,
ja.
Also das sagt so schon alles. Außerdem ist Kyler Murray jetzt wahrscheinlich, also es sollte back sein.
Wahrscheinlich wieder da.
Ne? Da ist immer noch so ein Coup. Muss immer noch so ein kleines Fragezeichen hintersetzen, aber es würde mich jetzt sehr überraschen, wenn es nicht der Fall ist. Und meine Frage an dich, die Bears und Dalton oder Fields? Ich weiß gerade nicht den Gesundheitsstand von Fields, ist wahrscheinlich auch noch ein Coup dahinter. Aber wird es mit Dalton gehen?
Ja.
Ich auch.
Ich würde auf Fields jetzt einfach mal, man hat es jetzt ausprobiert, man hat es jetzt gesehen, hat gemerkt, ja okay, er hat auch jetzt hier nicht den Impact, dass wir auch als Runner nicht den Impact, der uns jetzt sozusagen ins nächste Level hieft. Oder uns so, sozusagen so eine Option gibt, die wir ohne die wir nicht können. Und deswegen sage ich Dalton, weil Matt Nagy, weil Dalton einem die größere Chance auf einen Sieg gibt durch sein Game Management. Und Matt Nagy sitzt auf einem Hot Seat. Also ich glaube, er kann sich einfach kein Risiko mehr erlauben.
Ja, bin ich ganz bei dir. Und ich glaube, inzwischen ist auch mein Argument flöten gegangen, dass die Stadt Chicago sagt, wir brauchen Justin Fields einfach als Symbol für Aufschwung. Vielleicht wollte aber auch ein Spiel gewinnen.
Die Chicago Bears haben jetzt die Chicago Bulls. Die gehen nämlich gerade ab. Von daher.
Du meinst, sie können sie verkraften?
Können sie verkraften.
Okay. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Los Angeles Chargers gegen die Cincinnati Bengals. Und das sind so zwei Teams, die hüpfen in den Power-Rankings auch mal ganz gerne, ne? Dann haben sie wieder ein krasses Spiel. Ja, man denkt sich so, oh, ja, die muss man auf dem Schirm haben. Und dann zeigen sie im nächsten Spiel, ja, nein, doch nicht. Nein, doch nicht. Also sie sind doch nicht Top 10. Ne? Und das sind so beides zwei Teams, wo du entweder Hü oder Hot, ne? Top oder Flop, Boom oder Bust, ne? du kriegst nur eins von beiden. Ne? Du kriegst nur eins von beiden. Und ich glaube aber hier, also ich glaube, es wird ein Highscoring-Game. Tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Game wird wie Chargers-Browns, irgendwie so ein 47-42 oder irgendwie, weil die, das hängt aber davon ab, ob Herbert gut spielt oder nicht. So, und bei den Bengals hängt das, ja, oder das, du hast recht, ob er das darf. Und bei den Bengals hängt es davon ab, ob Joe Mixon gut spielt oder nicht. Und die Chance, dass Joe Mixon gut spielt, ist aktuell höher, so würde ich sagen. Und das heißt, es tut mir weh. Ne? Aber du kennst das, du hast auch schon gegen die Patriots getippt. Und ich sage hier, die Bengals gewinnen, weil Herbert nicht die Weltklasse-Performance abliefert, die er abliefern muss, wenn die Chargers gewinnen wollen. Aber Mixon wieder ein 100-Yard-Game hat. Easy. Ich rede hier von einem... So, wahrscheinlich im zweiten Quarter oder so sein 100-Yard-Game hat. So, und das wird dann reichen.
Zeit Pause machen und sagen, ja, reicht für heute.
Reicht für heute, ne, genau. Das wird reichen. Also ich glaube, das Passing-Game der Chargers wird gut sein, aber nicht gut genug, nicht auf diesem Niveau, was es braucht, um das Running-Game der Bengals zu kompensieren, weil die Running-Defense ist halt leider Trash von den Chargers.
Ja, ich habe mir eigentlich nur zwei Fragen gestellt. Wen covert Chris Harris?
Ja.
Chris Smith ist ein holländischer Running Back in der GFL. Aber Chris Harris ist ein NFL-Spieler.
Covert aber aktuell wie Chris Smith. So, also.
Genau, covert ungefähr wie Chris Smith. Und können die Chargers laufen gegen die Run-Defense der Bengals?
Um
so ein bisschen Druck von Herbert. Ja. Ja, aber so ein bisschen Druck von Herbert zu nehmen. Hm. Weil Herbert ist gerade in einer blöden Situation. Das Running Game funktioniert nicht und er selber kann das Passing Game eigentlich nicht nach seinen Stärken aufziehen. Und deswegen gehe ich hier auch mit den Bengals, weil ich einfach sehe, dass einmal die Waffen der Bengals sind krass. So, drei hammerkranke Receiver, ein solider Tight End plus einen sehr guten Running Back. Also Joe Burrow kann sich nicht beschweren. Der Pass Rush der Chargers ist außerhalb von Joey Bosa jetzt nicht so gefährlich. Das heißt, auch die zumindest nicht überragende O-Line der Bengals muss hier nicht unbedingt der Faktor sein. Deswegen gehe ich damit, dass die Bengals viel scoren werden. Bei den Chargers bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube nicht an ein 47-42, ich glaube eher an ein 40-24.
Also es könnte ein Spiel werden wie dieses Browns-Chargers-Game, dieses Hin und Her und High-Scoring, aber das Spiel war eine Ausnahme in diesem Jahr. Browns-Chargers, so ein Spiel hast du nicht nochmal, das glaube ich auch nicht, aber so in der Art, ne, dass beide Defense da eben nicht halten können aus anderen Gründen. Und man sieht es, du hast Running Game angesprochen, wie wichtig Guards sind. Ne, wenn du mit zwei Backup-Guards spielst, Guards wird ja gerne mal vergessen. Viele reden über den Offensive Tackle, vielleicht nur über den Center, weil er den Ball zuerst hat. Aber wie wichtig Guards sind, wenn deine Guards nicht funktionieren, und der eine Backup, irgendwas mit K, ich habe seinen Namen vergessen, ich bin Chargers Fan und kannte ihn nicht mal. Ja? Ich hatte eigentlich an Reimis gedacht, egal, dass der spielt. Dann kannst du nicht laufen. Ohne Guards läufst du nicht. So, es läuft im wahrsten Sinne des Wortes nicht, also super wichtig. Und wenn du da angeschlagen bist, hast du definitiv ein Problem. Die Chargers bauen auf jeden Fall Matt Feiler zurück. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Minnesota Vikings gegen die Detroit Lions.
Hier muss ich tatsächlich sagen, die Vikings sind ja eigentlich normalerweise auch so ein Ü-Ei-Kandidat, aber im negativen Sinne. Was die Saints im positiven Sinne sind, dass sie dir mal ein Ü-Ei holen, sind die Vikings so, ja, die verlieren halt auf einmal random gegen irgendwen. Ja. Und aber ich glaube, diese Woche ist nicht der Moment gegen die Detroit Lions. Ich sage, die Vikings gewinnen gegen die Lions. Ich würde es den Lions natürlich gönnen, dass sie ein Spiel gewinnen. Einfach aus emotionalen Gründen. Ja, aber man muss halt auch noch einfach mal sagen, welchen Case willst du dir aufmachen? So. Also werfen die Lions außer Emotionalität gerade in die Waagschale? Ist Swift wieder fit? Würde ich jetzt sagen, nee.
Williams ist auch nicht schlecht, aber Swift wäre der X-Faktor.
Ja. Genau, und der vielleicht so ein ganzes Spiel mal an sich reißen kann und dann so eine Überperformance hinlegt. So. Ja. Hockenson hat als Tight End nicht die Position, so um das so zu managen. Ja, und die Vikings sind halt auch eigentlich gerade ganz gut in Form.
Ey, ich muss hier nochmal eine Lanze für Kirk Cousins brechen. Der Typ macht keine Fehler. Ja. 3 Interceptions, damit ist er Nummer 1. Ja, und trotzdem irgendwie 23 Touchdowns. Also es ist auch nicht so, dass er nichts Gutes macht, aber er macht Gutes und keine Fehler. Und gegen die Lions dürfte er wahrscheinlich sogar 1-2 Fehler machen. Das würden trotzdem noch gewinnen. Er müsste wahrscheinlich 3-4 Fehler machen. Aber er macht keine. Das ist eigentlich der Game Manager, den sich viele Teams wünschen. Und die Lions sind in den letzten 3 Wochen 0 Siege, 2 Niederlagen, 1 Unentschieden. Was krass ist, outscored sind sie nur bei einem Total von 5 Points.
Ja, das ist also, schon, halten Dinge schon eng. Aber
die Vikings sind nicht die Bears. So. Genau. Die Vikings sind nicht die Bears, das werden die Vikings gewinnen, auch ohne Dalvin Cook. Mattison wird da auch ein gutes Spiel abliefern auf Running Back und sie haben Jefferson, sie haben Thiel, die Defense, Eric Hendricks, Harrison Smith. Ja, das wird schon funktionieren. Also ich mache mir da jetzt nicht so die Sorgen, dass die Vikings das nicht gewinnen. Ich würde es den Lions gönnen, Okay, nächstes Spiel, New York Giants gegen die Miami Dolphins.
Ich sage hier Sieg Miami. Würde aber auf alle anderen Sachen erstmal sozusagen erst im Shots Fired eingehen, weil wir das Passing Game der Miami Dolphins gegen die Secondary der New York Giants haben im Shots Fired nachher. Kann aber sagen, also ich glaube ja an die Giants irgendwo und ich hoffe auch, dass die sozusagen ihre Offense ein bisschen resetten können und da ein bisschen mehr Innovation reinkriegen. Aber ich möchte das erstmal sehen, bevor ich auf sie setze. So.
Ich verkürze das hier auch und ich sage einfach, die Defense-Einheiten sind beide gut. Dolphins in ihren letzten 4 Games, die sie alle gewonnen haben, haben sie im Schnitt 11,5 Punkte zugelassen. Giants Defense gefällt mir aber auch, aber ich halte die Offense der Dolphins für stärker und das macht den Unterschied. Beide Defense gefallen mir, aber Offense der Dolphins ist ein bisschen stärker, würde ich sagen. Und das reicht, dass die Dolphins das am Ende des Tages gewinnen, aber nicht deutlich.
Also was die Dolphins halt haben, die Secondary hat die meisten Pass-Deflections der ganzen Liga. Das ist schon spannend.
Naja, aber irgendwie erwartet man das auch, wenn man so 2 high-paid Cornerbacks hat. Also es ist eher spannend, dass das die erste Hälfte der Saison nicht so war. Ne? Mit Byron Jones und Xavien Howard. Ne? Ja. Okay, Kommen wir zum nächsten Spiel. Philadelphia Eagles und wieder New York, die New York Jets. Eagles oder Jets?
Ich bin noch bei den Eagles. Ich hoffe einfach, dass sie ihren Gameplan nochmal überarbeiten und einfach sagen, ja okay, nicht laufen war eine dumme Idee.
Ja, und ich
meine, und einfach wieder sagen, komm, wir laufen jetzt einfach wieder den ganzen Tag, das hat funktioniert und die Jets sind nicht das Team, die jetzt ein Scheunentor verteidigen.
Hey, bei mir steht hier Run, Run, Run und die Uhr kontrollieren. Hurts muss wahrscheinlich einfach gar nicht werfen. Mit so ein Attempt. So. Und null angebracht. So. Ne, da würden sie wahrscheinlich trotzdem gewinnen, wenn sie einfach laufen. Die Jets Defense stoppt das nicht. Dafür sind die Eagles zu stark, wenn sie es drauf anlegen. Scott, Sanders, Howard weiß ich gerade nicht, ob er fit ist. Hurts, der selber läuft. Du hast so viel Waffen im Running Game. Das würde mich sehr überraschen, wenn die Jets das stoppen können.
Einfach Whitecat. Leute, den ganzen Tag.
Ist so. Genau, genau. Das kannst du auch mit, kannst du Hurts drauflassen, aber er hat kein Passplay.
Ja.
So, da gibt es keine Passing-Option. Das ist nur Run.
Ja.
Okay, also Eagles. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Colts gegen die Texans.
Ey, und auch hier glaube ich und hoffe ich, dass Jonathan Taylor wieder mehr als 20 Carries bekommt.
Ja, das ist Voraussetzung.
Also. Ja, also die Colts sind gut. Und dass sie gegen die Bucks so gut mitgehalten haben, war beeindruckend und die haben auch vorher wirklich gut gespielt und ich glaube deshalb nicht, dass die Texans da annähernd mithalten können, weil die Texans schaffen es vielleicht mal gegen die Jets ein Spiel auf Augenhöhe zu bestreiten, gewinnen vielleicht auch mal so ein Spiel, was das andere Team wegwirft. Ja, aber nicht gegen die Colts gerade. Also weil dafür sind die dann auch mittlerweile zu gut.
Ja, und ich gehe einfach davon aus, dass Taylor mehr Attempts bekommt, weil
genau.
Meine Ansicht zum letzten Spiel war, und ich vermute, es war auch so, okay, wir umschiffen die Stärke der Gegner. Die Run-Defense. Es ist jetzt keine Stärke. Also du kannst jetzt voll ins Gesicht mit deiner Rushing-Offense und da wird niemand dich stoppen. Also hier musst du keine Stärke umschiffen. Also gar wirklich keine.
Stärke willst du denn nehmen?
Genau. So wirklich keine in dieser Defense. Ja. Von daher würde es mich überraschen, wenn Taylor unter 20 hat und wenn die Colts das verlieren würden. Okay, nächstes Spiel. Washington Football Team gegen die Las Vegas Raiders. Wen hast du da?
Da muss ich sagen, das finde ich ein schwerer Pick. Also ich gehe hier mit Washington. Die haben nämlich, weil mir die Offense tatsächlich gefällt, sie schaffen es, die Zeit von der Uhr zu nehmen und haben die meisten First Downs in den letzten drei Spielen erzielt. Und die Defense wird halt immer besser. Gerade die Run-Defense wird auch immer besser und die Raiders, ja, die haben jetzt gewonnen gegen die Cowboys, aber ja, auf irgendwas muss ich ja setzen. Und deswegen, also ich kann das Spiel ist für mich komplett offen. Ich halte aber die sozusagen den Aufschwung von Washington für stabiler als den Aufschwung der Raiders. Und deswegen glaube ich, dass das Washington Football Team mit McLaurin, mit Gibson als Runner, mit Heinicke als QB und der erstärkten Defense, und das ist für mich der wichtigste Punkt, die Raiders schlagen.
Ja, ich gehe einfach mit Beständigkeit. Washington habe ich in den letzten Wochen gesehen, ja, die können am Stück gewinnen und können Woche für Woche gut spielen. Raiders ist so ein Auf und Ab. Letztes Mal waren hoch, diesmal ist vielleicht wieder ein Tief. Es gibt keine rationale Argumentation in dem Sinne, weil hier können beide easy als Sieger rausgehen. Von daher, aber was mich, die Offense, ja, du hast recht, auf jeden Fall von Washington, aber die Defense. Ich bin froh, dass wir über diese Defense sprechen können und sagen können, sie spielt ganz gut. Und nicht wie am Anfang der Season, oh mein Gott, das ist ja die schlechteste Defense der Liga und das hätte ich bei Washington leblich erwartet. Was überraschend ist, die beste Unit ist nicht, wie zu erwarten wäre, die D-Line, sondern tatsächlich die Safeties, Curl und Collins. Also ich gehe hier auch mit Washington, aber Las Vegas kann mich gerne eines Besseren belehren. Kommen wir zum nächsten Spiel. Jacksonville Jaguars gegen die Los Angeles Rams. Wenn das nicht meine Feuerprobe für die Rams jetzt ist, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn ich Rams-Spieler wäre, wäre ich jetzt nervös. Weil das Ding, da gibt es keine Ausrede. Also, das Ding musst du jetzt
gewinnen. Ja, genau. Musst du eigentlich auch mal klar gewinnen.
Genau.
So, da musst du halt jetzt auch mal zeigen, ja, die Jaguars-Defense ist gut. Ja, keine Frage. Aber die Jaguars-Offense ist nicht gut. Das heißt, du wirst genug Shots kriegen, sozusagen. Und auf beiden Seiten müssen die Rams upsteppen, um hier mal ein Statement zu setzen, um zu zeigen, hey, ja, wir sind Super Bowl-Contender, für den wir uns selber halten.
Und kein ugly win, weil das haben sie bis jetzt immer gegen so eine Teams gemacht. Sie haben irgendwie gewonnen. Und am Anfang der Season sagt man dann noch, ja, naja, du musst auch so eine Spiele gewinnen. Ja, aber wenn du die nur so gewinnst und dann gegen die guten Teams verlierst, dann wirst du in den Playoffs ziemlich schnell rausfliegen.
Ja, oder du bist halt einfach selber kein gutes Team.
Genau. Und die Rams müssen hier, die brauchen ein Statement Win. Und ein Statement ist kein 13-7 oder so. Ein Statement ist in ja. dem Fall ein 30-7. Ne? Weil die Waffen dafür haben sie. Und dass wir hier überhaupt sowas sagen müssen, hätte ich vor der Season nie gedacht. Also vor der Season hätte ich jetzt gesagt, Jaguars, Rams, Woche 13. Nah. Oh mein Gott, easy. So, aber so easy wird das, glaube ich, nicht. Und wer weiß, worüber wir hier am Dienstag reden werden. Ne? Aber jetzt erstmal natürlich Rams. Also du kannst nicht gegen die Rams tippen, aber die Rams müssen jetzt. Und du kennst das bestimmt selber, wenn du gegen den, als Favorit gegen ein schlechtes Team spielst, bist du immer nervöser. Und wenn du aber der Underdog bist, kannst du da immer relativ befreit ins Spiel gehen, weil niemand erwartet was von dir. Und du kannst einfach machen, was du willst. Du kannst richtig befreit aufspielen.
Ich bin nicht nervös.
Okay. Kommen wir zum nächsten. Alles klar, Tom ist nicht nervös. Aber es ist auf jeden Fall eine andere Anspannung. Du hast das Gefühl, ganz viel verlieren zu können. Das hast du als Underdog nicht. Und so gehen die Jaguars.
Aber du hast natürlich auch als Favorit, also sozusagen als gesunder Favorit, kannst du da auch mit einer gewissen Selbstsicherheit angehen, das dass du halt weißt, so, ja, egal was hier passiert, am Ende des Tages gewinnen wir.
Das gilt für einen Favoriten wie die Packers oder so, die hier die letzten Wochen alles gewinnen. Aber die Rams sind zwar gerade irgendwie noch im Playoff-Rennen halt und Super Bowl-Contender vielleicht für manche, wahrscheinlich nicht, aber sie waren zumindest vor der Season. Und diese Sicherheit haben sie jetzt nicht. Das heißt, sie gehen als gutes Team, von dem erwartet wird, dass es gut ist, in so ein Spiel rein. Und deswegen,
was aber schon so vielleicht so ein bisschen Selbstzweifel hat. Und dann fängst du an, wenn die erste Aktion scheiße läuft, dann fängst du vielleicht an, drüber nachzudenken.
Ja, oh mein Gott, die Jaguars. Und die Jaguars denken sich, oh, hallo. So, hier geht was. Ne, also ich bin gespannt. Aber ja, Rams. Stand jetzt Rams. Alles andere wäre Irrsinn. Okay, kommen zum nächsten Spiel. Baltimore Ravens gegen die Pittsburgh Steelers.
Ja, hier muss man sich ja, glaube ich, einfach die Frage stellen, wenn Mixon so durch die Steelers-Defense laufen kann, was machen dann Freeman und Raven und Jackson damit?
Also, du kannst schon Raven sagen, weil Jackson ist gleich Raven.
Von daher, ich gehe hier mit den Ravens. Also die strugglen natürlich in der Offense ein bisschen, score nicht so viel, aber das Run-Game funktioniert.
Ja, und die Ravens-Defense darf sich ja mal anhören, dass sie so viel Big Plays zulässt. Aber wer soll die denn da machen? Und die Steelers sind für mich Rushing und Defense. Beides sah nicht gut aus. So, Harris hatte 23 Yards gegen Cincinnati und 39 gegen die Chargers. Ja. Und die Chargers sind 32 gegen den Run. Also da musst du dann halt doch mehr machen. Ne? Also das ist zusammengerechnet unter 100, weit unter 100. Also Back-to-Back ohne Running Game. Und ja, Big Ben hatte mal irgendwie relativ gutes Spiel gegen die Chargers, aber letzte Woche hast du halt gesehen, okay, aber nee, das ist der Stand der Dinge, das ist zu erwarten. Genau, so das andere
das
Game
war die Ausnahme. War genau, das muss man halt immer wieder sagen, so, was davon ist die Ausnahme? Ja, okay, gut, offensichtlich, was passiert hier häufiger in dieser Saison?
Das heißt, die Offense kann durch die Luft nicht viel machen, sie kann am Boden aktuell leider nicht viel machen, was eigentlich eine Stärke ist, von daher, ja, ich gehe auch mit den Ravens. Aber sie werden nicht viel scoren. Irgendwie ist auch momentan, glaube ich, der Wurm drin. Oder es platzt Knoten und sie scoren so richtig viel. Lamar Jackson rastet alles komplett aus. Wie viele Punkte? Ja. Alle. Ne, also, das kann natürlich auch passieren. Aber ich glaube, die Ravens sind so ein bisschen in der Krise. Aber die gewinnen ihre Spiele am Ende des
Tages. Aber so eine Scheinkrise.
Ja. Musst du trotzdem. Und ich glaube, sie sind gerade Nummer 1 in der AFC, kann das sein? Ravens?
Ja, genau. Also, sie spielen nicht gut, aber sie sind halt irgendwie 1. Deswegen. Ja.
Und dann auch gut. Sieg ist größer als schönes Spiel, würde ich jetzt mal behaupten für die Fans.
Ja. Das stimmt.
Okay, San Francisco 49ers gegen Seattle Seahawks.
Also hier muss ich tatsächlich sagen, die 49ers sind für mich hier der Clear-Cut-Favorit. Hätte ich von den Namen her, so aus den letzten Jahren herausgegriffen, würde man ja sagen, so hey, das ist auf Augenhöhe. Aber die Seahawks sind für mich gerade einfach kein gutes Team. Ich weiß, ich sage das hier seit Wochen und ich habe das auch vor der Saison, glaube ich, schon gesagt, dass ich die Seahawks eigentlich nicht gut finde. Aber sie haben die schlechteste Passing-Defense der ganzen Liga. Und dann muss man halt fragen, wenn ich so eine klare Schwäche habe, also auf die letzten drei Spiele gerechnet, und wenn ich so eine klare Schwäche habe, glaube ich, dass die 49ers genug Waffen haben und genug Kreativität haben, um sowas auszunutzen.
Ja, ich glaube, das könnte das Spiel werden mit dem größten Punktedefizit.
Und liebe Grüße hier an The Real Hesse, der mir tatsächlich gerade auch im Chat recht gegeben hat.
Aber steht da nicht Hawks und ein Haken dran?
Ja, Haken, Hawks sind scheiße und deswegen, also sie sind nicht scheiße per se, sondern einfach nur scheiße in dieser Saison und deswegen, ich habe das jetzt so empfunden, dass er mir recht gegeben hat.
Ich empfinde das so, dass er auf die Hawks tippt. Wir warten auf Feedback.
Wir warten auf Feedback, wir gucken einfach mal.
Ja, nein, ich sag jetzt San Francisco. Die Offense von Kyle Shanahan, die findet einen Weg, auch ohne Samuel. Ayuk hat endlich reingefunden. Mitchell spielt nicht wie ein Rookie, sondern wie ein wirklich erfahrener Running Back. Das gewinnt die Offense und die Defense der 49ers ist auch gut genug, um die Seahawks zu stoppen. Russell Wilson, seit er back ist, in 3 Spielen 26 Punkte erzielt, da ist der Wurm drin. Und nein, ihm haben keine Top-Receiver gefehlt. Lockett und Metcalf waren beide da. So, das ist auch keine Ausrede. Ja, ihm fehlt ein Running Game, aber Adrian Peterson wird daran jetzt leider nicht viel ändern. Und deswegen, siehste, Tobi sein Call, siehste. Aber Björn, ich sag auch
voll. Tut mir leid. Tobi gibt mir recht, Björn. Wenn ihr da dabei sein wollt, um das hier nochmal zu erwähnen, wir gehen ja bei unseren Podcast-Folgen immer live bei Twitch, YouTube und Twitter. Das heißt sozusagen, ihr könnt auch immer Einfluss auf diese Folgen nehmen. Deswegen, das ist hier einfach nur nochmal ein Hinweis. Aber Björn, also an dieser Stelle, come on, gegen die 49ers, die Seattle Seahawks. Also womit begründest du das? So.
Es wird schwierig.
Einfach mal.
Manchmal muss man auch gegen das Team tippen, was man mag. Leider. So wie ich. Für die Bengals? Naja. Egal. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Broncos, ja. Chiefs.
Broncos, Chiefs. Sieg, Chiefs. Ich muss sagen, die Chiefs haben bei mir eine Menge Credit zurückgekriegt. Einfach, weil die Defense jetzt funktioniert oder halt besser funktioniert. Und das reicht gegen die Broncos, die für mich die Unkreativität in Person sind gerade. Und ich sage, die Chiefs sind back on track und gewinnen gegen die Broncos.
Ich bin überrascht, wie man so einen Turnaround schafft. Defense auf Defense-Seiten bei den Chiefs. Das ist krass. Wie man von so schlecht zu wirklich, ich will jetzt nicht sagen Top-Defense, aber so, dass du wieder mithalten kannst und deine Offense den Rest macht und nicht Mahomes alles schultern muss und Mahomes auch nicht jede Hail Mary schmeißen muss oder irgendwie, weil er weiß, wenn ich hier jetzt vom Feld gehe, ja, dann kriegen wir einen Touchdown rein. Ne? Und das ist nicht mehr so. Und dann gewinnst du mit dieser Offense-Spiele. Und auch gegen die Broncos. Und die Chiefs dürfen eine Dankeskarte an jedes AFC West-Team schreiben, weil sowohl Raiders, Broncos und Chargers sich einfach permanent jede Woche selber natzen. Und die Chiefs deswegen, trotz schlechtem Anfang, auf 1 stehen. So. Und ich glaube, da bleiben sie jetzt auch.
Das wäre halt so spannend. Die Saison verläuft eigentlich so chaotisch und so unvorhergesehen und am Ende des Tages sind vielleicht wieder dieselben Teams sozusagen in den Finals. Also so das Chaos. Kann auch durchaus passieren.
Riesenchaos und am Ende, Daniel, doch nicht.
Ja, richtig so. Am Ende ist alles so, wie es sein sollte.
Ich mag keine Veränderung. Ist gut so.
Richtig.
Und auch nicht. In dem Fall hätte ich eine Veränderung gemocht. Aber gut, kommen wir zum Montagsspiel. Die New England Patriots gegen die Buffalo Bills und das wird ein richtig nices Spiel. A, weil die Teams gut sind. Ja. B, weil es in der Division richtungsweisend ist.
Division richtungsweisend, 2 starke Defenses, die aufs Feld kommen. Ja. Das finde ich heftig. Die sozusagen, also wenn man sich anguckt, die Bills können auch laufen. Also per Attempt können die laufen. Die laufen nicht so viel, aber das könnte halt gegen die Patriots ist das halt gerade echt eine Waffe. Also die Titans haben tatsächlich ja die Patriots Defense vor Probleme gestellt und und halt auch am Boden dominiert. Also die Run-Defense der Patriots. Und ich sehe da sozusagen den Weg der Buffalo Bills, dass sie halt vielleicht Josh Allen selber irgendwie geskriptete Runs geben und selber laufen. Aber ich sage Sieg Patriots, weil...
Also jede Woche, dass du diesen Cliffhanger machst, also dieses Momentum-Swing.
Ja, einfach nämlich aus dem Punkt... die Bills Offense hat ein hohes Ceiling. Und auch meiner Meinung nach ein höheres Ceiling als die Patriots Offense. Die Patriots Offense ist aber gerade echt einfach konstant. Und diese Konstant ist in Verbindung mit einer überragenden Pass-Defense. Gebe ich jetzt einfach den Sieg. Und bin ja hier tatsächlich auch immer relativ kritisch den Patriots gegenüber. Aber ich sage jetzt, im Moment sind die Patriots besser in Form als die Bills.
Na, ich hab bei dem Washington Raiders Game mich fürs Washington Football Team entschieden, weil es beständiger ist. Und die Patriots sind gerade die Definition von Beständigkeit in den letzten Wochen. Und sie zeigen, dass sie auf, also die Defense vor allem, aber sie zeigen halt auch, wenn die Defense dann vielleicht mal nicht Elite spielt, sondern nur gut bis sehr gut, dann gewinnst du halt mit Mac Jones. Das geht auch. Das heißt, sie haben viele Wege, um Spiele zu gewinnen. Und ich traue mich einfach gerade nicht, gegen New England zu tippen. Und Buffalo hat uns schon gezeigt, dass das auch in die Hose gehen kann. Und deswegen, das ist mein einziger, das ist mein Grund. Beide Teams, also wenn die Bills auf allerhöchstem Niveau spielen, wenn sie es schaffen, auf beiden Seiten des Balls ihre Höchstleistung abzurufen, also das, was man von ihnen erwartet, was sie könnten, wenn sie alles geben und perfekt spielen, dann ist das Talentlevel höher. Und dann gewinnen das die Bills wahrscheinlich. Aber die Bills haben es, glaube ich, noch nicht einmal geschafft, beides zu 100% abzurufen. Und ich glaube, das brauchen sie in diesem Game. Und das werden sie nicht schaffen. Wird ein spannendes Spiel.
Wird ein richtig spannendes Spiel. Es wird wirklich ein mega Spiel. Ich freu mich da auch schon richtig drauf.
Bleibst du dafür wach? Oder nächsten Morgen im Rewatch?
Also es kann durchaus passieren, dass ich dafür wach bleibe.
Ja, das so ein Spiel lohnt sich dann, ne? Na gut, wir tippen beide. Die Patriots in der Bye-Week diese Woche sind die Cleveland Browns, die Green Bay Packers, die Tennessee Titans und, gut für sie, die Carolina Panthers. Das sind die Teams in der Bye-Week. Die Panthers haben ein paar, die haben eine Aufgabe.
Die haben bestimmt auch Samstag Training.
Jeden Tag, ja, wahrscheinlich. QB-Tryout. Weil wer ist Sam
Darnold? Sie suchen Sam Darnold. Vielleicht ist das auch so die Mission.
Vielleicht das.
Das ist halt auch, wie traurig ist es, dass Sam Darnold wieder wie eine bessere Option wirkt.
Ja, das sagt einiges aus, ne?
Ja.
Ey, na, lassen wir uns mal überraschen.
Ey, wir müssen hier in unserem Chat noch ein bisschen was klären, weil The Real Hesse ist natürlich immer noch dabei, hier zu erklären, warum er für die Seahawks ist. Und er hat sich gerade als Fan geoutet. Das entschuldigt keine komische Ansicht, was ein Spielergebnis angeht. Und Teddy Belcher sagt ganz klar 49ers. Deswegen sage ich jetzt einfach mal hier, du bist mein Mann. So.
Ja, es ist Schmerz, gegen das eigene Team zu tippen. Wenn man immer mehr sieht im eigenen Team als alle anderen. Aber außer Torben, der sieht aber weniger in seinem eigenen Team als alle anderen. Aber normalerweise sollte es so sein, dass du in deinem Team mehr siehst. Der Linebacker, der gehypt wird, ist der beste Linebacker, ist direkt der beste Linebacker der NFL. Ich kenne das alles, also ich kann das verstehen.
Der beste Linebacker der NFL ist aber Logan Wilson.
Siehst du? Das, genau, Fanpick. Wird irgendwann der beste, Torben. Wird irgendwann der beste. Hey.
Um hier nochmal zu erklären, wenn ihr nicht wisst, wo Logan Wilson spielt, das ist ein Drittrunden-Pick aus...
Eure Schuld, wenn ihr das nicht wisst. Das müssen wir euch nicht erklären.
Richtig so, spielt bei den Bengals.
Ja, Draft 2020,
zweites Jahr.
Wir haben ihn gut gehypt. Okay, kommen wir, Tom, bevor wir uns bei Logan Wilson verlieren, kommen wir zu, ich erwarte übrigens, dass der uns jetzt ein signiertes Jersey für das geschickt, ne? kommen wir zu den Over und Under, würde ich sagen.
Ich würde sagen, erstmal kommen wir zur anderen Sache. Firstdown.eu hat natürlich immer noch Quark 10 am Start und ihr kriegt damit 10% auf alles, was ihr euch in Sachen NFL auf den Kopf setzen könnt. Also eine Beanie, ein Cap, ein Draft Cap und auch das sind natürlich tolle Weihnachtsgeschenke. Deswegen unterstützt den lokalen Handel, weil Firstdown.eu sitzt in Hannover-Ronnenberg und hat einfach einen Online-Shop, der viel NFL-Merch zu bieten hat. Deswegen Quark 10, 10% sparen, viel Spaß. Werbung Ende.
Jetzt?
So, jetzt.
Jetzt können wir?
Ja, okay. Jetzt können wir.
Ist okay. Tom, nimm mal deine erste These.
Die Ravens laufen für 250 Yards gegen die Steelers.
Boah, 250 ist eine Ansage, ne? Aber warum nicht? Spielt TJ... Nee, TJ Watt ist auf Covid, ne?
Genau.
Komm, let's go. Ja, also 200 plus wäre mir lieber gewesen, wenn du das gesagt hättest. Ja. Aber
hatte ich hier auch stehen, aber es war mir nicht heftig genug.
War dir zu langweilig. Ach, ne. Okay, ja gut, komm, 250 plus. Es ist zumindest nicht völlig utopisch. Es könnte passieren. Ich betone nicht auf könnte. Okay, es ist schon durchgeschimmert, dass du meiner ersten These nicht recht geben wirst. Aber ich sage, die Chargers und Bengals scoren zusammen 70 plus Punkte. Das ist nicht ganz so viel wie bei den Browns Chargers. Ne? Aber
das ist halt die Frage, also
das könnte ja funktionieren. Ja.
Genau, das könnte ja funktionieren, wenn es halt so 47-24 ausgeht, dann sind das auch 7. Ne? Also das, so muss man es halt aussehen, aber ich glaube, nein, das geht nicht ganz so aus. Also weil die Bengals nicht 47 Punkte scoren.
Ja. Na, ich könnte mir, wie gesagt, so 36, 35 oder ohne jetzt das genau durchgerechnet zu haben, wie möglich das ist oder ob es irgendwie ein random Safety war oder was weiß ich. Nein, aber sowas Knappes auf jeden Fall vorstellen. dass da viele Punkte passieren. Aber wie gesagt, der Wackelfaktor ist hier das Passing Game der Chargers und nicht das Running Game der Bengals. So. Plus dann auch ein gutes Passing Game. Okay, ja. Deine zweite.
Brandon Ayuk hat ein 100-Yard-Game gegen die Seattle Seahawks. Receiver der 49ers.
Ja. Weißt du, das Ding ist, ich würde ja sogar, normalerweise würde ich sagen, der hat Erfolg, weil die Gegner sich zu sehr auf Samuel konzentrieren und deswegen kriegt er Räume. Ja. Und kann Separation generieren. Ja, aber Samuel spielt ja nur Running Back. Also ist er trotzdem der Number One Receiver und performt die letzten Wochen. Also Receiving Yards hat Samuel irgendwie 2 Catches pro Spiel, wenn überhaupt. Ne? Der rusht ja nur noch. Also ist mega. Mein Fantasy-Team besteht nur noch aus Running Backs, dank Samuel. Ja gut, diese Woche leider nicht. Aber ja, also du kannst nicht mal dieses Argument bringen. Ja, der ist frei, weil Samuel so krass ist. Ne? Das ist der Number One Receiver da aktuell. Und der zeigt das relativ konstant. Und ich glaube auch diese Woche. Und diese Woche knackt er dann auch die 100. Weil ich glaube, letzte Woche hat er 93 oder so gehabt.
No. Ja, also es gibt aber jemanden hier, der tatsächlich sagt nein.
Ja gut, aber wir gehen jetzt von diesem Spiel mal weg. Ja, wir gehen jetzt mal von diesem Spiel weg. Björn, es tut mir leid, wir ignorieren dich jetzt, wenn es um die 49ers und die Seahawks geht. Also es ist möglich, dass er ein 100-Yard-Plus-Game hat. Weil die Gegner müssen sich im Passing-Game immer noch auch auf Kittel konzentrieren. Das schafft dann natürlich auch doch vielleicht Räume für den Wideout. Okay. Meine zwei. Was sagst du denn dazu? Ich habe das einfach so erzählt. Was ist denn deine Theorie zu deiner These?
Ja, ich finde, das ist meine These.
Naja, wir sind auch oft mal einfach nicht überzeugt von den Thesen. Also das hat jetzt gar nichts zu heißen. Du hast eine These in den Raum geworfen und ja, die diskutieren wir jetzt
halt. Das ist tatsächlich eine These, wo ich sage, ja, das kann funktionieren. Also wann nicht jetzt sozusagen. Das ist so meine. Okay. Also wir hypen Ayuk schon seit ein paar Wochen jetzt so ein bisschen. Seit zwei, drei Wochen spielt er auch ganz gut. Und deswegen, wann nicht jetzt?
Ich habe ihn vor der Season leider auch schon, also was heißt leider, ich habe ihn vor der Season sehr gehypt und dachte, war sehr enttäuscht am Anfang und bin froh, dass wir jetzt so an so einem Punkt sind, wo ich sage, ah, okay, das siehst du, aber da hat er doch recht.
Das habe ich da drin gesehen. Das, auf den Moment warte ich bei Nikhil Harry immer noch.
Gut, aber Ayuk hat immerhin irgendwas geliefert. Okay, was ist denn meine zweite? Meine zweite ist, die Patriots Defense hält Josh Allen bei unter 200 Passing Yards.
Da gehe ich sofort mit.
Okay, ja, weil wenn ist es der Run.
Wenn es ist der Run, 200 Passing Yards ist für Josh Allen schon echt wenig. Also, weil der ist schon auch echt gut.
Ja.
So, und
Patriots-Defense ist auch echt gut. Mit Leader in Interceptions. Genau,
ja, und lassen halt auch wenig Yards zu. Da lassen sie wirklich wenig Yards zu. Also, ich würde mich halt freuen, deswegen sage ich ja.
Alles klar. Gar nicht subjektiv, gar nicht eingefärbt. Okay, aber ich sag das auch. Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, die Bills Offense hat wieder so ein Down-Game und das gegen eine starke Defense, das zusammengerechnet sorgt für unter 200 Passing Yards. These 3.
Hey. Dak Prescott heute am Donnerstag. 4 Passing Touchdowns.
Passt nicht zu meinem Ü-Ei, deswegen sage ich nein. aber mit den Waffen, die er zurück hat, ja, haben wir uns nichts vor. Ich weiß, es wird sehr hart zu covern. Hattest du eigentlich ein Ü-Ei? Weil ich habe mir so eins erzwungen. Wo war deins? Du hast mich so durchgesneakt, ne? Du hast keins benannt.
Ich habe keins benannt. Muss aber auch sagen, ich habe diese Woche auch keinen richtigen random Pick. Ja. So,
also, da muss man einen erfinden.
Ja, das ist nämlich so der Punkt. So, ja, ich glaube, die Bengals sind wahrscheinlich auch Favorit gegen die Chargers momentan,
ich glaube, in dem Spiel, was Wetten ist angeht. Ne? Niemand Favorit. Oder nur, weil die letzte Woche stärker war. Aber ich glaube, das ist wirklich so ein Spiel, wo ich sage, die sind genau auf diesem Punkt gerade, genau gleich. Ne?
Ja, wir gucken mal bei Bet and Win einfach mal. Um jetzt hier. Ne, die Bengals sind Favorit gegen die Chargers.
Aber da ganz minimal, wa? Na gut, dann lassen wir das.
Natürlich,
dann lassen wir das
von mir aus.
Gelten.
Ja. Ja, aber es zählt ja nicht, das ist ja doof. So, ich will mich ja hier auch nicht irgendwie raussneaken und sagen bla bla bla, sondern manchmal hat Bet & Win natürlich auch richtig komische Quoten, das muss man vielleicht auch mal sagen. Aber die Giants gewinnen ja für mich auch nicht, die Eagles auch nicht. Mein UI ist das Washington Football Team.
Haben die echt schlechtere Quote? So deutlich, ja?
Ja. Krass. Die haben schlechtere Quoten als die Raiders, deswegen ist mein UI jetzt das Washington Football Team.
Kann ich mein UI auch noch ändern? Nein. Ich weiß, was ich bleibe jetzt bei. Das ist Random Picks funktionieren dieses Jahr irgendwie auf komische Weise.
Und, ja, also auf jeden Fall würde ich mich nicht auf Wettquoten orientieren.
Ja, absolut. Okay, jetzt hau mal deine dritte These raus.
Du hast mich richtig aus Konzept gebracht damit. Das ist tatsächlich. Ich sage, Michael Pittman macht 100 Yards.
Ah, Receiver sind heute ein Ding.
Ja.
Ich halte Michael Pittman inzwischen auch ein Receiver, von dem ich mir viel versprochen habe. Und der wiederum
feiert ihn eigentlich gar nicht so.
Hat eigentlich ganz gut abgeliefert. Man hat das Zeug, eine sehr gute Nummer 2 zu werden. Ich lasse mich gern überraschen und vielleicht auch eine 1. Aber aktuell sehe ich ihn als eine sehr gute 2. Das ist so sein Ceiling. Ja, kann
ich
mir vorstellen.
Ich sehe ihn als solide 2. Aber ich gehe jetzt gegen die Texans einfach damit, dass er ein 100-Yard-Game haben kann.
Okay. Ich bin beim Rushing und ich bin bei den Eagles.
Ja.
Und ich sage, sie haben 2 und hergehört Running Backs. Spieler, die als Running Back im Roster stehen, das heißt nicht Jalen Hurts, haben 100 plus Yards. Sanders und Scott.
Es kann sein. Warum nicht? Also ich finde, das ist der beste Weg, um zum Erfolg zu kommen für die Eagles. Von daher würde ich das wahrscheinlich so unterstützen und einfach sagen, ja, macht das so. Spielt so gegen die Jets. Also ihr fummelt dann nicht so viel und let's go.
Ja, und dann reden wir davon, dass Jalen Hurts trotzdem auch 50 oder 60 Yards Rushing hat. Ne? Aber möglich ist es. Ich glaube nicht, dass beide über 100 kommen, aber einer dafür deutlich. Ne, das könnte ich mir eher vorstellen, aber 200 Yards plus Running Backs klingt besser. Deswegen ist das meine These.
Ja.
Und zur Gesamtjahrzahl würde es passen. Würde ich dann sofort unterschreiben, von daher warum nicht. Okay, das war Over Under, das waren unsere 3 Thesen pro Kopf. Kommt unsere letzte Kategorie.
Ich würde sagen, Shots fired. Passing Game der Dolphins gegen die Secondary der Giants. Wir nehmen ja hier immer Positionen ein. Diese Woche ist es so, dass Tobi die Secondary der Giants hat, ich das Passing Game der Dolphins, der Miami Dolphins. Und das erste Wort hat, wie immer, Tobias Dannenberg.
Ja, was auf jeden Fall auffällt bei den New York Giants, ist, dass die Defense endlich besser spielt. Und dass sie ein Stück weit so spielt, wie ich mir das vorher ausgemalt habe. Vor allem auch eine Secondary, die so ist, wie ich mir das vorher ausgemalt habe. Deutlich besser. Und wenn wir uns die Spiele mal anschauen, in den ersten 6 Spielen ist ihr Rekord 1-5. Jetzt ist es 3-2. Gut, das ist erstmal eine Teamleistung, aber Team in Anführungsstrichen, weil die Giants sind schon eher Defense. Ne, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
Aber nur, weil die Offense katastrophal ist.
Das ist ein Punkt. Das widerlegt jetzt aber nicht meine Aussage, Torben. Das ist nur ein anderer Zugang zu dieser Aussage, aber widerlegt sie erstmal nicht. So, Passing Yards zugelassen haben sie sich verbessert, 219,2 per Game in den letzten 5, vorher waren es 264,2. Completion Percentage, ja, zugelassen, 58,5. Runter von 73,9. Also das ist auf jeden Fall ein Takeaway, das ist ein Riesensprung. Und der größte sind die Interception. Die Giants sind gerade verdammte Bollocks. Die haben die längste Streak, was Interception per Game angeht. Die haben 8 Spiele, jedes Spiel mindestens einen Pick gefangen. Letzte Woche haben sie Jalen Hurts 3-mal intercepted. Sie hatten noch ein Spiel, wo sie mehr als eine Interception hatten. Das war gegen die... Ich habe hier Oakland stehen. Das ist natürlich falsch. Gegen die Las Vegas Raiders. Da hatten sie 2. Das ist die längste Serie in der NFL, was Interceptions angeht. Die haben Bock. Wer mir dort richtig gut gefällt, Xavier McKinney, 5 Interceptions in den letzten 3 Spielen. Klasse Typ, 2. Jahr. Gefällt mir, dass er endlich durchstartet. Was man aber auch sagen muss, die Einheit ist insgesamt stark. Also die haben jetzt nicht so diesen einen Superstar, weil das ist immer problematisch, wenn du in der Secondary einen Superstar hast, pickst du dir halt einen anderen. Ne? Pickst du dir halt den Chris Harris raus. Ach, dass man das mal so sagt, das tut mir irgendwie leid, weil das ist Future Hall of Fame, aber aktuell ist es leider so. Du pickst dir die eine Schwachstelle raus oder Annette ist auch so ein Cornerback, den man sich gerne rausgepickt hat. Jetzt pickt man ihn nicht mehr, aus gegebenem Anlass. Hat sich dann doch erledigt. Aber die Secondary der Giants ist sehr ausgeglichen. Dory Jackson war eine Key-Verpflichtung in dieser Offseason, der funktioniert sehr gut, war aber angeschlagen. Aaron Robinson als Rookie hat gut performt. Ist
auch immer noch angeschlagen.
Ja, genau. Aaron Robinson hat aber gut performt, hat ihn ersetzt. 2 Pass-Deflections im letzten Game. James Bradbury ist Nummer 6 in Pass-Deflections mit 11. Logan Ryan fehlte, ist jetzt wieder da, wurde aber auch gut vertreten von Julian Love. Also du hast nicht diesen Jalen Ramsey-Faktor, du hast nicht diesen Derwin James-Faktor oder den
Eines überragenden Spielers?
Ja, genau, du hast nicht diesen einen überragenden Spieler, aber du hast eine gute Unit, du hast eine starke Unit und das zeigt sich darin, dass sie sich deutlich verbessert haben. 58,5% Completion Rate ist deutlich besser als 73,9%. Sie haben sich langsam eingespielt. Die längste Serie an Interceptions. Ne, das heißt, sie sind japsig auf diesem Ball. Und wenn wir dann dagegen rechnen, ja, Tua hat wiederum eine sehr gute Completion Rate mit 80%+ in den letzten beiden Spielen. Keine Frage, aber Miami wirft nicht tief. Ne, also was Average Yards per Play angeht, sind sie aktuell auf Platz 30, 4,8. Also sie werden das Big Play gegen diese Secondary nicht suchen. Das Problem, Rushing Yards sind sie halt auf 31. Das heißt, darauf können sie sich natürlich auch nicht verlassen. Aber die kommen ja aus schlechten Running Game. Und wenig Yards per Play zeigt mir, dass sie viel über Kurzpässe gehen werden, also mehr die Linebacker attackieren, aber dadurch auch nicht auf überragend viele Passing Yards kommen werden. Und dass sich die Dolphins auch wieder mehr auf ihre Defense verlassen. Das heißt wirklich, Uhr kontrollieren, das können sie nicht durch den Run. Das heißt, viele Short Routes, irgendwie Slants, Hitches, ne, Stick Routes, alles was schön kurz ist und damit die First Downs erwirtschaften. Und die Giants Defense, die kann den Pass priorisieren. Ja. Die brauchen den Run gegen die Dolphins nicht so groß einplanen. Die können da schon gut Coverage spielen. Und das zusammengerechnet, ja, die Dolphins müssen passen und sie werden auch erfolgreich passen, aber sie werden viel über kurze Pässe gehen müssen. Das heißt, sie werden nicht auf die großen Yardage-Zahlen kommen und es werden auch nicht viele Passing-Zahlen. Das glaube ich nicht. Die Secondary wird die Miami Passing-Offense in Schacht halten. Aber Tua gefällt mir, das war hier schon Zweier-Segment, aber ich möchte hier mal Tua loben, der gefällt mir letzte Woche gut. Aber ab nächster Woche spielt er dann wieder besser. So, er wird gut spielen, er wird 80+ Completion, aber er wird noch nicht viele Passing-Yards haben. Und das ist mir erstmal wichtig. Die Secondary ist erstmal aus dem Schneider. Linebacker und Coverage ist ein anderes Thema. Okay, Tom, let's go. Tua Tagovailoa und dann ja, Delfine.
Da ist tatsächlich auch der Punkt so. Tua bringt in den letzten drei Spielen 81% der Pässe an. Drei Touchdowns, eine Interception. Und wir sagen jetzt die ganze Zeit, ja, die Dolphins haben werden keine Passing-Zahlen auflegen. Sie sind in den letzten drei Spielen Platz 8 im Passing-Game, was Yards angeht, in der gesamten Liga. Die Passverteidigung der Giants ist, was zugelassene Yards angeht, übrigens auf Platz 24.
Ja, weil die ersten 6 Games scheiße waren.
In den letzten drei Spielen.
Okay.
Die du gerade gelobt hast. Es entwickelt sich für die Dolphins, glaube ich, gerade in die richtige Richtung. Also natürlich wäre es toll, wenn sie mal den Run etablieren könnten, damit Tua so ein bisschen sozusagen nicht alles schultern muss. Aber ich glaube auch, dass sie mit ihrem Kurzpassspiel in irgendeiner Form die Zeit von der Uhr nehmen werden, weil es ist ja einfach so, dass eine In-Route sozusagen, wenn sie gefangen wird, auch Zeit von der Uhr nimmt. Und dann kann man das ja sozusagen auch so gegenrechnen, um die Uhr zu kontrollieren, damit man schnelle Slants einfach bringen kann. Tua hat sich entwickelt. Selbst sein ESPN-Rating ist in irgendeiner Form um 10 Punkte hochgegangen, sogar um 13 Punkte von 44 zu 57. Das zeigt halt auch, dass er bessere Entscheidungen trifft. Auf wen ich hier setze, ist Waddle. Spielt in den letzten Wochen halt echt stark und sie haben viele Waffen. Sie haben natürlich Wilson, der prinzipiell auch eher so ein Speedy-Guy ist. Sie haben Hollins, der halt der große Rideout ist. Sie haben Miles Gaskin, der als Passcatcher irgendwo doch funktioniert und als Tight End Gesicki. Und Gesicki ist auch eine Waffe. Ich glaube auch nicht, dass sie die tiefen Shots gehen werden. Und daher glaube ich auch nicht, dass Tua mehr Interceptions wirft als Touchdowns. So, das wäre die Gefahr gegen die Giants, weil das können sie echt gut. Und ich glaube, die sind auf Platz 3 ligaweit in Pass Deflections mit 60 auf die Saison gerechnet. Das machen sie echt gut. Aber Waddle ist stark, Gesicki ist stark, Tua ist in den letzten drei Wochen besser. Und bei den Giants, Adoree Jackson ist angeschlagen, Logan Ryan ist, auch wenn er fit ist, maximal solide. Also einfach mal reingesagt. Und Peppers ist, glaube ich, schon die ganze Zeit out. So, ich halte Bradbury für richtig stark, auch immer noch für unterschätzt. Aber meine These ist, Tua wirft für 280 Yards für 70% Completion und 2 Touchdowns.
Okay, ja, das passt mir, da gehe ich mit. Jetzt muss ich hier nochmal ganz, ganz kurz, ne, nur für mich, ja, für mein Ego, weil ich da gerade so sprachlos war mit den letzten drei Spielen. Ja, die letzten drei Spiele der Giants waren Eagles, Bucks, Raiders. Gegen die Eagles und Raiders 7 und 16 Punkte zugelassen, aber dann ist halt das Bucks-Game dabei mit 308 Passing Yards und 30 Punkten. So, das verfälscht eine Drei-Spiele-Statistik natürlich. Und wenn ich mir jetzt die letzten Dolphins-Spiele angucke, dann, ja, dann sind das die Panthers, die zählen
die
nicht
letzte Woche. Die eine krasse Defense haben. Die haben eine krasse Defense.
Die haben eine krasse Defense. Ja, trotzdem das recht. So. Aber Jets und eine Struggle Ravens, dann Texans.
Die Ravens Defense loben wir hier auch unbekundeterweise manchmal.
Nein, ich lobe die Ravens Defense nie. Die Ravens Defense lässt die meisten Passing Yards zu und ist übelst
auch
anfällig
gegen
für
Big Plays. Also ey, du hast meine These hier gerade nicht widerlegt.
Ich habe deine These widerlegt.
Falsch?
Nein. Ich habe meine drei Spiele-Spanne widerlegt von den Giants, weil da ein Ausreißer bei war. Einer gegen die Buccaneers, gegen die man ruhig mal 308 Yards reinkriegen kann, was auch schlimmer sein kann. Das war der Rausreißer, wieso die Giants so weit hinten sind bei einer drei Spiele-Spanne. Darauf wollte ich hinaus. So, okay. Also, was war
Tua? Wir werden es sehen.
Tua Tagovailoa.
280 Yards, 70% Completion, 2 Touchdowns.
Hast du nicht irgendwas von Interceptions und Tua und Touchdowns gesagt?
Ja, ich habe gesagt, dass er mehr Touchdowns wirft als Interceptions.
Ich habe es andersrum verstanden. Ich habe mich schon gewundert in der Argumentation.
Ich habe gesagt, naja, ich habe gesagt, dass er nicht, also innerhalb der Diskussion war mein Argument, er wird nicht mehr Interceptions werfen als Touchdowns. So. Okay, aber
alles klar, nee, damit kann ich leben. Damit kann ich leben, das lassen wir als Bedingung stehen. Das war Shots Fired. Das war die Folge, oder?
Das war die Folge. Ey, wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es allen weiter. Wenn ihr uns verlinken wollt in euren Lieblingspodcast-Folgen, an Jahresrückblicken und so weiter, ne, dann immer her damit. Natürlich.
Sehr also.
Ja. Und das letzte Wort hat wie immer Tobias Dannenberg.
Tom, nimm das nicht persönlich, aber ich bin froh, dich jetzt erstmal nicht mehr zu hören. Für zumindest einen Tag. Das war, wir haben es ja gesagt, 22 Uhr bis 0 Uhr Aufnahme, ganzen Tag nach Düsseldorf und jetzt die auf. Ich muss jetzt erstmal kurz niemanden hören. Ja, ich muss jetzt erstmal.
Okay, niemand, das ist in Ordnung. Ja, niemand ist in Ordnung.
Tom, das ging nicht gegen dich.
So, damit
erstmal muss ich ganz kurz niemanden mehr hören. In diesem Sinne, ja, freut euch auf unsere Sonderfolge, die morgen live geht. Macht's gut, viel Spaß mit dem NFL-Wochenende. Ciao, ciao.
Tschö.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.